Ja, ich habe meine Überschrift ja für heute geändert, kurzerhand, und habe gedacht, wir machen heute mal was anderes, also gegenüber das, was so auf dem Plan stand. Und ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir heute nicht einfach mal hier nur sitzen und ihr hört mir zu, sondern wir machen uns irgendwie auf, ja. Wir starten mal mit was, einer Vorbereitung. Und das würde uns ganz schön in Bewegung bringen und ich denke, das würde uns und mir natürlich auch sehr gut tun, wenn wir mal so richtig zusammen was machen. Und diese Überschrift, die der Christoph ja schon verraten hat, ist: Das perfekte Fest beginnt heute. Und natürlich fragt ihr euch jetzt, was für ein Fest und was haben wir da zu feiern? Und ich denke, wir haben was zu feiern. Und warum geht es jetzt um ein Fest? Also, ihr habt schon ein paar Beweggründe gehört. Also für mich beginnt der Urlaub, das ist doch auch schon mal ein Grund. Also Ende der nächsten, der kommenden Woche natürlich. Und dann habt ihr 6 Wochen lang mich hier vorne, also Ruhe hier vorne. Also ich werde dann hier nicht hier auftauchen und ich denke, das ist ganz gut und kann euch sicherlich auch ein Stück weit weiterbringen. Ihr hört mal was Neues. Aber was feiern wir? Ist euch denn eigentlich bewusst, dass wir im kommenden Frühjahr nur noch 4 Jahre haben, zu unserem großen Jubiläum, was zu planen ist. Und damit kann man gar nicht genug und frühzeitig mit anzufangen. Ich habe mal nachgelesen, also in Bezug auf Firmenjubiläen sagt man, für alle 50 Jubiläumsjahre braucht es 1 Jahr Vorbereitung. Und wir wollen ja unser 100-jähriges Jubiläum 2027 feiern. Und nebenbei feiern wir vielleicht dann, so Gott will und es schenkt, meine 20 Dienstjahre hier in Dresden auch noch ein bisschen dabei. Und ich denke, das ist ein tolles Jubiläum, also die 100 Jahre natürlich, meine ich. Und das wird eine richtig große Sache und das sollte uns auch ganz viel Spaß machen. Und jetzt habe ich gesagt, das ist ja nichts nur für so Zugucker, und, sondern da braucht es Teilnehmer und Mitmacher und ihr sollt dabei sein. Also ich möchte, dass ihr alle bei diesem Jubiläum, möchte Gott es schenken, auch dabei seid. Und weil das so toll ist, das perfekte Fest beginnt heute. Also das ist meine Devise. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen anfangen zu überlegen, wir brauchen ein Leitthema. Wir brauchen Projektverantwortliche und Leute, die eine Gästeliste aufstellen. So 100 Jahre feiert man ja nicht an einem Tag. Dann brauchen wir auch noch einen Festakt. Einen Tag der offenen Tür könnte ich mir super vorstellen. Und natürlich brauchen wir Werbung. Wir brauchen Werbung. Wie kommt das in die Öffentlichkeit? Und wie kommt das jetzt bei euch so an? Ihr seid hier so still und hört einfach zu. Also, ich habe jetzt sicherlich natürlich ein bisschen den einen anderen vielleicht verunsichert, aber bei dieser Überschrift bleibe ich. Das perfekte Fest beginnt heute. Und mit meiner Predigt will ich natürlich jetzt doch in eine andere Richtung, und ihr habt ja vorhin schon so einen kleinen Essenz aus dem Predigttext hier gelesen. Und das hat ganz viel damit zu tun mit einem, sage ich mal, Festprogramm und dieser Vorbereitung. Gott möchte, dass wir ihm begegnen, dass wir Jesus begegnen. Und das, was wir hier machen und das, was wir heute leben und das, was heute Gemeinde tun kann, ist nichts anderes als Vorbereitung auf diese große Begegnung, auf dieses Fest. Es ist nichts anderes. Und jetzt wollen wir mal in den Text reinhören, der schreibt eigentlich, genau einer Gemeinde, einer ziemlich jungen Gemeinde, man nimmt an, die war nicht mal 2 Jahre alt, vielleicht war die nur ein halbes Jahr alt, diese Gemeinde. Menschen, die waren vorher Griechen, Römer, ganz anders orientiert, heidnisch ausgerichtet, die sind zum Glauben an Jesus gekommen, die haben einen lebendigen Glauben gehabt und die kriegen jetzt sozusagen ein Programm mit, was ist ihre Vorbereitung. Und ich bin voller Überzeugung, dass dieser Text, der also schon ganz lang alt der Gemeinde gegeben ist, auch für uns so eine alte, gesetzte Gemeinde immer noch die gleiche Bedeutung hat und das gleiche Gewicht hat. Auch wir brauchen so, sage ich mal, dieses Festprogramm. Und das möchte ich uns jetzt mal lesen, 1. Thessalonicher 5, 14 bis 24. Ich lese nach der Basisbibel. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei. Helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind. Und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu, betet unablässig, dankt Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus, missachtet die prophetische Weissagung nicht, prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Der Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Ihr habt es gemerkt, hier geht es nicht um unser 100-jähriges Jubiläumsfest, sondern darum, dass wir einmal Jesus begegnen dürfen. Unser Ziel ist nicht, möglichst alt zu werden und möglichst viele Jubiläen zu feiern, so schön das auch ist, natürlich auch anstrengend, sondern unser Ziel ist es, bei Jesus zu sein und mit ihm ein Fest zu feiern, das nicht endet. Und das hat mit dem, was heute uns hier geschrieben ist, zu tun. Und da wird es ganz, ganz praktisch, diese Festvorbereitung, sage ich mal. Ein Vorbereitungsprogramm. Warum dieses Vorbereitungsprogramm? Damit wir auf das voller Vorfreude zugehen können. Bei Christoph ist es schon angeklungen. Wenn nicht diese ganze Vorbereitung da ist, wenn nicht diese ganze Konzentration da ist, wie soll ich mich darauf freuen? Das funktioniert überhaupt nicht. Also Vorfreude, darum, wer da sich investiert, da entsteht Vorfreude. Und natürlich auch Dankbarkeit, das klingt hier an. Dankbarkeit, ich habe etwas zu erwarten, es geht um etwas, auf das mich mit Dank erfüllt, was gefeiert werden kann. Und vielleicht gibt es noch einen dritten Punkt, dass möglichst viele dabei sind. Denn wenn das so groß ist und wenn das so mein Leben bestimmt, jetzt und heute, dann wird das nicht unentdeckt sein. Dann würden Leute denken, hey, was ist denn da los? Warum macht er das so? Warum lebt er so? Das ist irgendwie anders. Und dann werden Menschen danach fragen und sagen, ey, bei diesem Fest möchte ich dabei sein. Wäre das nicht so, warum sollten die danach fragen? Und jetzt ist ja interessant, wir haben hier 13 Punkte. Das ist sozusagen die To-Do-Liste irgendwie. Das ist schon eine ganze Menge, aber noch überschaubar. Aber man merkt schon, die hat es auch in sich. Und die ist aktuell. Paulus wird hier ganz praktisch. Und er denkt, macht das nicht, weil er denkt, erstens, die Gemeinde ist ein jämmerlicher Haufen. Und er macht das nicht, weil er denkt, die Gemeinde hat zu wenig zu tun. Sondern wirklich mit diesen Punkten, Freude soll entstehen. Vorfreude soll da sein. Dankbarkeit soll aus uns rauskommen. Menschen sollen dadurch gewonnen werden, gerufen werden. Und weil er uns zeigen will, worauf es ankommt, auf diesen Jesus zu warten. Und wer morgen richtig feiern will, der fängt heute damit an, sich darauf einzustellen, könnte man mal ganz einfach so sagen. Und das ist ja bei unseren persönlichen Festen genauso, haben wir festgestellt. Und da geht es einfach nicht nur darum, dass wir mal schnell ein paar Biertischgarnituren rausstellen und den Grill anwerfen und aus der Froste die Würstchen holen, sondern es geht um ein Fest, das eher schon irgendwie eine gehobene Klasse hat. Also wo es auch eine gewisse Mühe braucht. Ich habe ja mit meinen 55 Lenzen mein Hochzeitsfest mit Ducky vorbereitet. Und das war, sag ich mal, das Aufwendigste an Festvorbereitung, was ich bisher gemacht habe. Ja? Da musste ganz schön viel geplant und bedacht werden und gemacht werden und Termine ausgemacht werden und Räume gesucht werden und Gästeliste auch gehörte da auch dazu und lauter solche Sachen. Und das war natürlich schon ein bisschen viel, aber es hat sich, das war völlig in Ordnung. Und so könnte es uns ja manchmal gehen, wir lesen so einen Text und denken, oh, ist es aber viel. Nein, es ist völlig in Ordnung. Denn es geht um eine ganz große Sache. Es geht nicht um was Billiges. Paulus erinnert eine Gemeinde, die relativ jung ist, sich ganz auf diesen Moment auszurichten. Und er sagt ihnen, Leute, das ist was ganz Heiliges. Das ist was, ihr sollt heilig sein, taucht ja hier auf in diesem Text. Das ist für uns schon mal ein schwieriges Wort, aber ich würde mal sagen, natürlich hat jeder Mensch irgendwas, was ihm heilig ist. Das denke ich mal. Jeder Mensch hat was. Da darfst du nicht dran rühren, da darfst du nichts dran kritisieren, da darf man nicht irgendwie anpacken oder so. Es gibt Leute, denen ist das Auto heilig. Wenn du da mal irgendwas dran machst, da kriegst du dermaßen Ärger, den möchtest du nie haben, diesen Ärger. Denen ist das total heilig und dabei sind das total unsinnige Dinge. Und wenn du etwas heilig hast, dann bestimmt das deine Maßstäbe im Leben. Dann bestimmt das das, was dir von größter Wert und Bedeutung ist. Und wenn du das nicht hast, ist alles gleichgültig. Das kommt nicht drauf an, ist wurscht. Und der Paulus sagt, Leute, es gibt was Heiliges und ihr gehört dazu. Das finde ich stark. Wir sind für Jesus da und soll Jesus heilig sein. Das soll der Maßstab sein. Also daran erinnert er uns. Und worauf führt das hin? Jesus begegnen? Wie soll das sein? Geschmückt, vorbereitet, ganz besonders geachtet, aufbewahrt für diesen Tag, unversehrt, kein Fleck, kein Schatten, kein billiger Abklatsch. Und das den ganzen Menschen betreffend. Geist, Seele, Körper, mein Denken, mein Empfinden, meine ganzen Äußerlichkeiten sogar. Alles gehört dazu. Der ganze Mensch. Auf Jesus ausgerichtet. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich das hier lese und erstmal, dann merke ich auch und sage, ho, wo bin ich denn eigentlich? Ist es mein Denken? Lebe ich in diesem Denken? Beschäftigt mich nicht tausend andere Dinge? Nehmen mich nicht tausend andere Dinge ein? Grüble ich nicht über so viel anderes nach? Bin ich nicht oft gelähmt? Meine Aufmerksamkeit gebunden an irgendwelche Fragen und Probleme und Nöte und Schmerzen oder was weiß ich? Wo ist dieses ausgerichtet zu sein, auf dieses zu sagen, hey, das ist eine ganz, ganz große Sache, ich darf zu Jesus kommen, Jesus kommt, ich darf bei Jesus sein. Und jetzt geht es darum, dass das, wie ich mein Leben lebe, was mein Leben ausmacht, dass das eben heilig ist. Und zu Jesus passt. Paulus erinnert schon, Gott kommt ans Ziel mit uns und wir sollen ganz ungeteilt dabei sein. Und heute fängt das an und das fängt hier in der Gemeinde an, könnte man sagen. Also damals war es Thessalonich und heute sind wir das. Und wir sollten immer wissen, das ist gar nicht so viel Zeit, bis Jesus wiederkommt. Also ich denke, das wird nicht mehr ganz so furchtbar lang dauern. Zumindest haben wir jetzt einen riesen Vorsprung gegenüber den Thessalonichern. Und jetzt wäre es noch interessant, natürlich kann man hier diese 13 Punkte nicht im Einzelnen durchgehen, das ist ganz schön viel, aber ich versuche doch mal auf ein paar Sachen einzugehen. Also wenn wir zum Beispiel mal lesen, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben, steht den Ängstlichen bei, helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind und habt Geduld mit allen. ne, weist zu Recht, bringt jenige zur Vernunft, sagt Luther, die geregelte Arbeit aufgeben, das ist ein Stück weit schon übersetzt, die nachlässig sind, die sich nur noch so um sich drehen, die keine Verantwortung mehr sehen, die nicht mehr etwas schaffen für jemanden. Und das gab es scheinbar damals in der Gemeinde. Das waren scheinbar sogar Leute, die waren ganz fromm. Die haben gesagt, wir warten nur noch auf Jesus. Und die lagen anderen auf der Tasche. Die haben gedacht, die anderen müssen uns mitziehen und mitnehmen. Und wir haben keine Verantwortung. Irgendwie hat sich das doch widersprochen, aber vielleicht haben sie es nicht gemerkt. Und Paulus sagt, ja, was macht man da? Also erstens mal sagt er, liebe Gemeinde, ihr seid jetzt gefragt. Der sagt nicht, jetzt geht mal alle zum Prediger oder sucht mal jetzt irgendwo einen Spezialisten, der dann mit der Person redet, sondern sagt, ihr als Gemeinde seid gefragt. Seht diesen Menschen. Seht ihn, wo er sich irrt, wo er Hilfe braucht. Sprecht ihn an. Natürlich heißt das nicht, dass jeder ihn ansprechen kann. Natürlich meinte Paulus auch, dass vorher da Menschen auf Gott gehört haben müssen. Das wird im ganzen Zusammenhang auch deutlich. Und dann taucht er hier auf, achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Also ich finde das total spannend. In der Gemeinde gibt es Böses. Das Böse ist überall. Das Böse macht vor diesem Raum keinen Halt. Es muss sich keiner einbilden und sagen, ich gehe in die Gemeinde, das ist alles, alles ist dort gut. Nein, das Böse und der Böse sucht überall dazwischen zu kommen, überall. Und er verführt die Menschen. Und es ist gar nicht, den kriegt man auch nicht zu packen. Man kann das nicht separieren und kann sagen, da ist er, da, das ist das Böse, da ist das Böse, hier, alles, alles gut. Das geht gar nicht. Wo die Leute sagen, da ist das Böse, da ist das Böse, sitzt der Teufel schon hinten im Genick und hat den Menschen schon am Schlawittchen. Also das ist schon ganz schwierig. Also das Böse gibt es in der Gemeinde auch. Da ist der Paulus ein Realist, der lullt uns da nicht so ein. Aber hier geht es ja jetzt darum, dass das Böse eben nicht gewinnt. Und ich finde es oft sehr schwierig. Also es gibt ja manchmal, also manchmal sagt auch meine Frau zu mir, du bist böse, ja, weil ich irgendwas, so schroffes Wort, ja, schroffes Wort habe ich ihr gegeben, das ist natürlich abweisend, verletzend, du bist böse. Aber ich finde, das sagt sehr viel aus. Ja? Das sagt nämlich ganz viel aus, dass plötzlich im Raum etwas steht, was verletzt, was Gemeinschaft zertrennt, was mich irgendwo isoliert, was mich allein lässt. Und das ist eine Macht. Die hat auf einmal eine Macht. Und jetzt ist aber interessant, was mache ich denn mit dem Bösen? Lasse ich jetzt dieser Macht den Raum? Ja? Es gibt Leute, die sind böse und dann werde ich böse, weil die so böse sind. Und dann kriegt der Nächste das Böse wieder ab. Und das Ganze nimmt ein böses Ende. Ist ja wohl logisch. Und der Paulus sagt, vergilt nicht. Zahl's nicht zurück. Gib's nicht weiter. Gib's nicht zurück. Schaff ihm das Ende an der Stelle, wo du sagst, ich gedenke dessen nicht. Es gibt Vergebung über das Böse. Und aus dieser Vergebung lebe ich jetzt und heute und hier. Und ich lebe anders. Und ich gehe dem bösen Gedanken nicht nach. Und ich lasse ihn nicht gelten in meinem Leben. Und wenn ich das so sage, dann klingt das toll und ideal und schön. Und dann würde ich sagen, ja, 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 so soll es sein. Und dann weiß ich, es ist oft bei mir nicht so. Und dann weiß ich, wie das Böse plötzlich Raum hat. Und ich nicht vergebe. Und meine Vergeltung sieht aus, indem ich dem anderen dann doch die kalte Schulter zeige, in dem ich mit dem anderen nicht mehr richtig reden kann. Ich meine, es gibt so ein paar Ebenen, die müssen wir uns als Menschen auch zugestehen. Wir brauchen manchmal Zeit, es muss manches sich wieder ordnen. Ich denke, der Paulus geht es nicht darum, dass wir über allen stehen, aber er sagt uns prinzipiell, das Böse ist da und du, dein Job ist auch in der Gemeinde, dem Bösen keinen Raum zu geben, sondern Gutes zu tun. Und das kannst du. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann zeigt uns der Paulus dann auch noch in einigen Versen hier, betet unablässig, freut euch immer zu, da stand ja hier, danket Gott für alles, das ist, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das finde ich stark, was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Denn bei mir ist es eigentlich nicht möglich. Aber durch Jesus ist es möglich gemacht. Und da, wo ich zu Jesus fliehe und da, wo ich mit diesem ganzen Mist, der mich belastet, zu Jesus komme, ist es möglich, dass ich zurückkomme und doch mich freuen kann. Ist es möglich, dass ich im Gebet alles vor Gott ausspreche und bringe, dass ich ein Gebet daraus mache, dass ich Gemeinschaft, Beziehung zu Gott suche. Das brauchen wir. Jesus hat das möglich gemacht. Also wir leben in keiner perfekten Welt und wir leben auch in keiner perfekten Gemeinde. Aber Jesus macht was möglich. Und das ist uns auch gegeben. Und wir sollen in diesen Möglichkeiten leben und wir leben oft überhaupt nicht in unseren Möglichkeiten. Also mir wird das immer wieder bewusst, wie ich viele Möglichkeiten, die Gott hat, vertue, weil ich nicht an dieser Stelle feststehe, im Gebet. Aus allem ein Gebet machen. In der Freude bleiben, im Dank sagen. Weil ich mich nicht freue, weil ich kaum danke, ich bin schon, das muss ich manchmal erschreckend feststellen, ein wenig dankbarer Mensch. Ich bin ein großer Kritiker über alles, was nicht läuft. Ein wenig dankbarer Mensch. Schade, Gott hat Möglichkeiten. Gott schenkt mir Möglichkeiten. In der Gemeinschaft mit ihm darf ich kommen, darf ich zurechtkommen. Also das finde ich ganz wichtig, dass wir das sehen. Und dann kommt ja hier noch ein ganz zum Schluss, da muss ich ja noch hin. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus, missachtet die prophetische Weissagung nicht, prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Also die junge Gemeinde in Thessalonich hat erfahren, dass Gott mit ihnen unterwegs ist, dass sie nicht alleine ist, dass Gott sie nicht laufen lässt, dass Gott mit ihnen redet. Da sind Menschen noch gar nicht lange Christ gewesen und die haben gemerkt, jetzt zeigt mir Gott, was dran ist. Jetzt, Gott spricht in mein Leben. Der Heilige Geist zeigt mir, was in meinem Leben jetzt als Christ dran ist. Es gibt keine Gemeinde, in der Gott nicht reden will. Keine Gemeinde, die zu Jesus gehört, ist ein Ort, wo Gott nicht reden will. Gott will reden. Wir wollen oft nicht hören. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Ideen. Bei uns sind Dinge ganz, ganz laut. Manche Dinge sind auch manchmal so laut, weil, und die sehen auch manchmal sehr, sehr fromm aus, sind es aber dann doch nicht, was Gott will. Gott möchte reden. Da steht ja, weil Luther dämpft den Heiligen Geist nicht. Das ist so wie so Mickey-Mäuse auf den Ohren. Da können um dich rum, kann Gott ganz laut werden, aber du kriegst es nicht mehr mit. Du kriegst es nicht mehr mit. Da kannst du durch den Straßenverkehr gehen und da kann gehupt werden und sonst was gemacht werden und du rennst in den Verkehr rein und wirst überfahren. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Gottes Geist hat ganz am Anfang in der Gemeinde geredet. Gott hat in den Herzen von Menschen sofort angefangen zu zeigen, hier, das ist dran. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Die Menschen haben gesagt, jawohl, das ist dran. Oh, ist das schwer. Oh, ich traue mich nicht. Oh, das bedeutet aber, dass ich mich blamiere. Und Gottes Geist hat gesagt, das ist dran. Und dann sind die Menschen hingegangen und dann haben es gemacht und haben gemerkt, wow, Das war gut, das war richtig. Und ihr Glaube war gestärkt und war ermutigt. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, nein, nein, das ist kompliziert, das mache ich nicht. Das will ich doch nicht machen. Und dann hat Gott nochmal geredet, da war die Stimme etwas leiser. Aber noch konnte man es hören. Und dann haben sie wieder gesagt, nein, nein, möchte ich nicht. Und dann war irgendwann Funkstille. Und Jesus hat nicht mehr geredet. Es war nichts mehr zu hören. Man hatte seine Ideen, seine Vorstellungen vom christlichen Glauben und die hat man gelebt. Aber man hat nicht mehr gehört. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Gott redet, prophetisches Wort. Gott redet in der Predigt, in der Verkündigung. Gott redet, wo Menschen mit mir ins Gespräch kommen, die sich von Gott bestimmen und führen lassen, die sein Wort ernst nehmen, die in mein Leben reden. Ich kann immer sagen, interessiert mich nicht, ist dem seine Meinung. Oder ich kann sagen, hey, redet jetzt Gott? Hat Gott mir was zu sagen? Sollte ich da Acht haben? In die Stille gehen, ins Gebet. Und das finde ich auch ganz wichtig. Hier wird auch deutlich gemacht, hier geht es nicht darum, wenn einer kommt und sagt, Gott hat es mir gesagt. Gott hat es mir gesagt. Zu sagen, toll, Gott hat es gesagt, lasst uns das sofort machen. Da steht, prüft, 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 ob das wirklich stimmt. Ihr seid Menschen. Das Böse ist da, auch in der Gemeinde. Es kann verführen. Prüfe es. Du hast das Wort, du hast die Schrift, du hast ganz viele Worte, Gedanken von Gott, die dir zeigen, ist das wirklich dran? Ist das wirklich richtig? Gehört das wirklich in Gottes Willen? Prüf es. Und dazu ist die Gemeinde wieder da. Und dazu ist nicht zuerst der Pastor da. Das ist eine Gemeinde. Da ist der Heilige Geist. Der ist doch nicht hier oder hier allein. Der ist da, wo Menschen Jesus glauben und vertrauen. Und ich denke, da gibt es auch in unserem Gemeindesystem manchmal sowas, was den Heiligen Geist dämpft. Weil wir sagen, okay, wir haben da einen Hauptamtlichen oder wir haben da so einen Spezialisten. Und der Rest, der soll jetzt zuhören. Also ich fand das gut, wo die Jenny hier so stand und gesagt hat, Gott hat zu mir geredet. Gott hat zu mir geredet. Da wusste ich, das ist so nicht gut. Ich sage mal, eigentlich darf es im Leben eines Christen überhaupt keinen Tag oder keine Woche geben, wo wir sagen, Gott redet nicht. Wir haben nichts gehört. Eigentlich, sage ich jetzt mal. Gott redet. Gott möchte zu uns reden. Wollen wir es hören? Das ist schon eine ganz große Frage, schon immer gewesen in der Gemeinde. Das sind Brüder und Schwestern. Da kann gebetet werden, da kann gerungen werden. Es ist nicht immer so, dass alles ganz klar und sofort klar ist. Aber Gott möchte etwas tun. Und das finde ich ganz toll. Und das Schöne ist, hier schließt der Paulus auch ab mit einem Segen. Der ist voller Hoffnung für diese Gemeinde. Und ich würde sagen, wir dürfen voller Hoffnung für unsere Gemeinde sein. Auf ein Fest zuzugehen, wo Jesus auf uns wartet. Also ich lese nochmal das Letzte vor und das möchte ich dann aber auch als Segen sprechen über uns. Das sind die letzten Worte, der Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper, denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird das alles tun. Hier sagt der Paulus nicht plötzlich, bleibt sitzen, alles klar, Gott macht die Sache schon. Es wird sich irgendwo finden. Das sagt er nicht. Aber er sagt sehr wohl, wenn Gott nicht handelt, wenn Gott nicht unter euch handelt und tut und wirkt, wird das alles gar nichts. Es kommt nicht auf dich und deine Aktion letztendlich drauf an oder dein Bemühtsein und dein krampfhaftes irgendwas zu produzieren. Darauf kommt es gar nicht drauf an. Gott tut. Gott will tun. Gott will durch seinen Geist was tun. Gott will zu dir reden. Gott will in dein Leben sprechen. Gott will dein Leben verändern. Gott will dich als Gemeinde gestalten. Gott will, dass du voller Freude auf Jesus zugehst. Das wird er tun. Da ist der Paulus voller Zuversicht. Und ich möchte diese Zuversicht auch haben. Ich möchte diese Zuversicht haben und ich wünsche uns, dass wir auf der einen Seite unsere Verantwortung sehen, okay, jetzt haben wir hier ein ganz praktisches Programm, lasst uns damit doch mal starten. Lasst uns doch mal ein paar, also wenn man jetzt anfangen würde, einfach sagen, Punkt 1, 2, 3, würde schon mal reichen, fangen wir mal mit an. Das versuchen wir mal umzusetzen. Hier geht es nie um Perfektion, aber hier geht es darum, dass wir merken, wozu bist du da als Christ? Wozu lebst du als Christ? Wozu hat dich Jesus berufen? Wozu? Wozu hat er dir seine Sünden vergeben? Wozu hat er dich freigesprochen? Wozu hat er dir seine Ewigkeit verheißen? Also darin leb, im Glauben, im Vertrauen. Und jetzt, an dieser Stelle, sage ich Amen, und jetzt möchte ich an dieser Stelle diesen Segen euch zusprechen. Das möchte ich euch zusprechen. Das möchte ich uns als Gemeinde zusprechen. Dieser Segen, das ist ein Segen, der uns gilt. Der ist nicht fremd. Der ist nicht zu weit weg. Und wir sind auch nicht zu weit weg davon. Das ist schon mein Glaube. Der Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Amen. Ich möchte an dieser Stelle jetzt auch beten. Ja, Herr Jesus, manchmal fragen wir, was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Ich glaube, du hast hier auch geredet. Ich glaube, das eine und andere dürfte jemand hören. Schenk dieses Vertrauen. Und auch den Mut und auch die Freude, aus diesem Vertrauen etwas, das zu tun, was du willst. Schenk, dass daraus Gutes wird für die Gemeinde, auch für uns hier, die Gemeinde vor Ort, an dieser Stelle. Danke, dass du mit uns reden willst, dass wir bei dir nicht vergessen sind. Schenk uns eine neue Sehnsucht, dass wir das möchten, dass wir Menschen sind, die sagen können, ja, ich habe das gehört, und die es dann auch prüfen können. Ja, ich habe deinen Willen gehört. Und die es dann auch mit anderen teilen können und fragen können, ist es richtig, ist es gut? Herr, gib uns dazu Gnade und hilf uns. Dein Name ist gelobt. Danke, dass wir dich erwarten dürfen, Herr Jesus Christus, dass du wiederkommst. Danke, dass du ein Ziel hast mit uns und auch mit dieser Welt. Wir wollen dir darin vertrauen. Amen.